Predigtext haben wir einen einzigen Vers, Markus 11, Vers 24. Jesus sagt dort zu seinen Jüngern: Darum sage ich euch, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Herr, segne uns, reden und hören. Amen. Liebe Geschwister, was haben wir als Kinder Gottes vom Gebet zu erwarten? Wie meint Jesus diese geradezu unglaubliche Verheißung hier? Wie machen wir es richtig, wenn wir so beten wollen, wie hier beschrieben? Drei Gedanken dazu in Auswahl. Es gibt noch viel mehr zu sagen, allein über diesen Vers. Alles, was ihr bittet. Als einen ersten Grundsatz könnte man weitergeben: Überlege dir genau, was du von Gott erbitten willst. Was sich so selbstverständlich anhört, ist in der Praxis gar nicht so einfach. Wer kennt es nicht? Du setzt dich hin zum Gebet und dann beginnen die Gedanken zu spazieren und zu wandern. Bald hierher, bald dorthin, alles Mögliche schießt dir durch den Kopf, aber ein recht klares Gebet kommt dabei nicht heraus. Wie soll ich da noch einen Zusammenhang sehen zwischen dem, was ich gebeten habe, und das, was Gott dann tut und wie er erhört? Wie sollte ich glauben, wenn ich selbst nicht so genau weiß, worum ich bitten soll? Die Möglichkeit, dass ein Gotteskind zu seinem Vater im Himmel beten kann, ist ja ein ganz großes Vorrecht. So einfach beim Herrn der Welt vorsprechen, jederzeit, mit freiem Herzen, ohne Beschränkung, keine schriftliche Voranmeldung, auch nicht durch drei Vorzimmer hindurch. Wo gibt's denn sowas? Ist schon erstaunlich. Vielleicht fast zu selbstverständlich geworden. Stell dir vor, du wärst einer dieser hochverdienten Bürger, die da zum Beispiel vom Ministerpräsidenten eingeladen wurde. Die machen ja manchmal solche Veranstaltungen, um Bürgernähe zu demonstrieren, und eine bestimmte erlesene Schar darf dann kommen, wird empfangen und sagt dir, du kannst sogar eigene Gedanken und Anliegen ihm persönlich vortragen. Wie würdest du dich auf so einen Empfang vorbereiten? Wahrscheinlich würdest du dich schon ein paar Tage vorher hinsetzen mit Bleistift und Papier und dir aufschreiben, was du vortragen willst. Nur nichts vergessen, nur nicht abschweifen, stehen noch mehr in der Reihe. Schön auf den Punkt, vielleicht kann er ja was für dich tun. Wie viel wichtiger ist es, wenn man beim Präsidenten der ganzen Welt weiß, was man von ihm will? Nun benutzt Jesus in diesem Zusammenhang ein bewusst übertriebenes Beispiel. Er sagt kurz vorher: Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg spräche, erheb dich und wirf dich ins Meer. Und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen werde, was er sagt. So wird es ihm geschehen. Es ist übertrieben, absichtlich, ich werde später noch was dazu sagen, aber es ist nichtsdestoweniger genau und konkret. Kein Stein, kein Baum, kein Haus, nein, ein ganz bestimmter Berg soll sich in die Lüfte erheben und dann im Meer landen. Alles, was ihr bittet. Wenn man sich das erklären will, kann man auch sagen, Jesus meint ja genau, was ihr bittet. Genau, was ihr bittet. Glaubet. Lasst uns deshalb vorher genau überlegen, was wir alles bitten wollen, bevor wir es Gott vortragen. Also, lasst uns, wenn wir uns in der Stille hinsetzen, nicht in wolkigen Allgemeinplätzen beten, sondern zielgerichtet, konkret. Zum Beispiel, bitte nicht in erster Linie für die Menschheit im Großen und Allgemeinen, sicher nicht schlecht und im Rahmen eines Gottesdienstes manchmal auch angebracht, aber wenn du dich hinsetzt für dich, bitte zuerst für die bestimmten Menschen, die dir an die Seite gestellt werden, trage ihren Namen dem Herrn vor. Bitte nicht in erster Linie für das Wohl der Gemeinde insgesamt, sondern denke daran, die Gemeinde besteht aus bestimmten Menschen, mit bestimmten Sorgen und Freuden. Wenn du das weißt von Einzelnen, dann nenne genau das. Wenn du Probleme in deinem eigenen Alltag hast, dann bete nicht nur, Herr, hilf mir, meinen Alltag zu bestehen, sondern trage deinem himmlischen Vater vor, welche Berge sich denn da wegheben sollen. Ich bin sicher, je überlegter und je gezielter wir beten, desto mehr werden wir Erfahrungen machen, wie das zusammenhängt, das Beten und dann das Erhören von Gottes Seite. Desto mehr werden wir Erfahrungen machen mit diesem alles, was ihr bittet. Ein zweiter Gedanke. Glaubt nur, wenn das so einfach wäre, das ist ja so eine Sache mit dem Glauben. Und selbst ein gestandener Christ kann manchmal dem Dr. Faust nachsprechen, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glauben. Wie komme ich zu einem solchen Glauben, was meine Gebete anbetrifft? Wenn du nach diesem Glauben fragst, ist das eigentlich schon der erste Schritt in die richtige Richtung. In der Tat liegt auf unserem Glauben eine große Verheißung. Und so ist es kein Fehler, wenn sich ein Christ nach mehr Glauben sehnt. Bei anderer Gelegenheit sagt Jesus ganz ähnlich zu seinen Jüngern, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen, zu diesem Berg hebt dich dorthin, so wird er sich heben. Nichts wird euch unmöglich sein. Matthäus 17. Hast du Glauben, wenn du betest? Und wenn er nur so klein ist, wie dieses winzige Senfkorn? Oder betest du und erwartest von Gott alles Mögliche, aber keine Hilfe? Trotzdem muss man heutzutage an dieser Stelle vorsichtig sein, wenn man so hoch vom Glauben redet. Alle schönen Dinge in der Bibel werden immer wieder auch übertrieben, verzerrt und ins Gegenteil verkehrt. Und dann wird auf einmal der Glaube in eine Art magische Zauberkraft verwandelt. Man sagt ja, du musst nur glauben. Du musst mit aller Kraft glauben, dann wird dir alles möglich sein. Du bist gesund, glücklich, vielleicht sogar reich, was da alles versprochen wird. Du kannst andere von Krankheiten befreien und wunderbare Dinge tun. Du musst nur glauben. Häng dich an. Da wird der Glaube zu einer menschengemachten Zauberformel, mit der wir Gott beschwören können, indem wir ihm unseren Willen geradezu aufzwingen können. Für das alte Gebet, dein Wille geschehe, ist da dann kein Platz mehr. Wir sind ja in der Passionszeit. Ich möchte deshalb an die Zeit kurz vor der Kreuzigung erinnern. Da, wo Jesus ein ernsthaftes Gespräch mit dem Petrus hat, kurz vor seiner Verleugnung. Und da sagt er eben, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Lukas 22. So sehr wir uns nach dem Glauben sehnen dürfen und sollen, so sehr soll man eins nicht vergessen. Glaube ist nicht etwas, was ich mit meiner Seelenkraft hervorbringe. Glaube ist immer noch ein Geschenk meines Herrn. Ein Geschenk unseres Vaters im Himmel. Ein Geschenk, das er dir gibt und erhält. Weil Jesus für deinen Glauben gebeten hat und weil er immer noch unser Mittler ist und in jeder Sekunde betet für dich. Wie kann man sich das nun vorstellen? Ist ja ganz schön kompliziert, wenn man sich das mal überlegt. Einerseits liegen alle Verheißungen auf dem Glauben, meinem Glauben. Andererseits ist der Glaube ein Geschenk Gottes, ganz davon abgesehen, dass Jesus auch noch sagt, betet, dein Wille geschehe. Wie kann man sich das vorstellen? Ich will es versuchen mit einem Bild, es ist auch nur ein Bild. Stell dir vor, dein Vater im Himmel hat allerlei verschiedene Ratschlüsse gefasst über dein Leben. Der weiß sie, er hat sie dir nicht aufgeschrieben, das wird er nicht tun, aber er hat sie gefasst. Schöne Ratschlüsse und verständliche. Solche, die dir für immer ein Rätsel bleiben. Ratschlüsse, die du vor Glück kaum fassen kannst. Aber auch solche, unter deren Last du fast zu zerbrechen scheinst. Und dann stell dir vor, wie du nun da sitzt und deine Gebete steigen auf zu deinem Vater im Himmel. Und dann treffen sie auf diese Ratschlüsse. Dann stellen sie sich Seite an Seite und sagen, komm, ich bin das Gebet eines Gotteskindes. Und die Ratschlüsse sagen zu dem Gebet, ja, komm mit, du gehörst zu uns, wir werden gemeinsam den Arm Gottes bewegen und Erstaunliches, ja Wunderbares bewirken. Dinge, die nie ein Mensch für möglich gehalten hätte. Und Gott, unser allmächtiger Vater, erweist bei alledem von seinem Standpunkt aus jedes gläubige Gebet eines seiner Kinder, das hat er ihm schon lange vorher ins Herz gelegt, lange bevor dieses Gebet ausgesprochen wurde. Und dazu auch den Glauben, dass er es hört. Du verstehst das nicht. Ja, eigentlich richtig verstehen kann ich es auch nicht. Aber wir können damit unsere Erfahrungen machen. Wir können immer mehr die Bibel kennenlernen und herausfinden, was Gottes Wille ist. Es mir geben, sein Wort zu studieren und zu verstehen und dann zu sehen, welche Gebete passen mit seinem Wort zusammen. Bei welchen ist es wirklich sein Wille, dass es geschieht, aber auch, welche Gebete abwegig sind. Das müssen ja schon Kinder lernen, sowas. So wie der kleine Fritz, der sich hinsetzt und sagt, lieber Vater im Himmel, lass mich eine Eins in der Klassenarbeit schreiben. Aber er lernt nicht dafür. Es funktioniert wahrscheinlich nicht. Vielleicht verstehen wir jetzt auch, warum ich es gesagt habe. Das Beispiel mit dem fliegenden Berg, das ist von Jesus bewusst übertrieben. Wir können die Bibel von vorne bis hinten durchlesen. Wir werden nirgendwo feststellen, dass nach Gottes Willen die Christen Berge zum Fliegen bringen sollen. Was gibt es auch für ein Durcheinander, wenn das ginge. Gewöhnlich wäre das nicht sein Ratschluss. Deshalb wird er uns auch nicht den Glauben geben, dass dieses Gebet erhört wird. Er könnte es, wenn er es denn wollte. Und dann würden wir sehen, wie der Berg abhebt. Aber es stehen ja nun auch andere Berge oft genug vor uns, Berge im übertragenen Sinn. Schier unüberwindliche Hindernisse im eigenen Leben, in der Familie, im Beruf, in der Gemeinde. Dinge, wo wir durchaus glaubensvoll bitten dürfen und sollen, weil Gottes Wort uns dazu auffordert und auch Erhörung verheißt. Manchmal denke ich, man denkt zu schnell schon von vornherein, also ich bin nicht bei den Glücklichen, wo sich jetzt alles zum Guten wenden wird. Also wenn etwa ein Kranker sich hinsetzt und betet, schenkt mir doch meine Gesundheit wieder oder die von meinem Angehörigen, dann sagt nicht von vornherein, das wird doch sowieso nicht. Das weißt du erst hinterher, wenn Gott es denn nicht erhören möchte. Er hat ja nicht verheißen, dass er alle Kranken heilen wird. Aber er hat auch nicht gesagt, dass er nie etwas machen wird. Also geh erst mal voller Mut heran und trag deine Anliegen vor. Und da dürfen wir dann auch darum bitten, dass er unseren kleinen Glauben stärkt und dass wir auf die Verheißung schauen können, die darauf liegt. Wenn wir so beten, dann können wir dann hinterher, wenn er eingegriffen hat, auch tatsächlich sagen, ja, Herr, dein Wille ist jetzt tatsächlich geschehen. Das sehe ich. Glaubt nur, dass ihr es empfangt, so wird es euch zuteil werden. Eine letzte Bemerkung. Wir wollen uns genau überlegen, wen Jesus hier anspricht und für wen diese wunderbare Verheißung über das Gebet gilt, dieses euch, was er hier sagt. Stelle ich vor, in meine Wohnung stürmt auf einmal so eine Horde von frechen Bengeln und die sagen, hey Alter, rück die Kohle raus. Wir wissen genau, du hast Geld und du bist gesetzlich verpflichtet, deinen Kindern etwas zu zahlen. Ich gucke erstmal und denke, ich sehe nicht richtig und dann sage ich, Moment mal, ihr seid ja gar nicht meine Kinder, ich kenne euch überhaupt nicht, wie seid ihr hier reingekommen? Ich bin zu gar nichts verpflichtet. Dann schicke ich sie wieder raus, die unverschämte Bande. Wenn wir unseren Text im Zusammenhang lesen, dann sehen wir, Jesus redet hier zu seinen Jüngern, zu denen, die ihm nachfolgen, die ihm glauben, zu denen, die er zu Gottes Kindern gemacht hat, genau denen gibt er diese Verheißung über das Gebet. Seinen Jüngern gilt das nicht aller Welt. Unsere Kenntnisse haben sich ja seit der Zeit Jesu enorm erweitert. Wir wissen zum Beispiel, dass viele andere Religionen als das Christentum so etwas wie Gebete kennen. Manche sprechen da auch Sätze, die klingen wie ein Gebet. Sogar ohne, dass die an irgendeine Gottheit glauben. Man kann beten, ohne dass man ein Kind Gottes ist. Man denkt dann zumindest, man würde beten. Obwohl es im Grunde nicht das Gespräch eines Gotteskindes mit seinem Vater im Himmel ist, sondern so etwas Unangemessenes, Unpassendes, wie diese Horde von Bengeln, die meine Bude gestürmt hat und fordert. Etwas, was ihnen überhaupt nicht zusteht. Deshalb ist es beim Beten eine entscheidende Frage, ob ich eigentlich schon das wichtigste Gebet gebetet habe. Was ist das wichtigste Gebet? Es ist, Herr, sei mir Sünder gnädig. Das ist das Wichtigste. So fängt alles an. So fängt es auch oft an, wenn Menschen zu Jesus kommen, wenn er die Evangelien liest. Herr, erbarme dich. Herr, sei mir Sünder gnädig. Will heißen, vergib mir und nimm mich als dein Kind an. Hast du in deinem Leben schon so gebetet? Könntest du das von Herzen nachsprechen? Wenn ja, dann hast du viel Grund, deinem Vater im Himmel dankbar zu sein. Oh ja, da hast du viel Grund, ihm ganz und gar zu vertrauen und voller Glauben zu ihm zu beten. Vergessen wir nicht, ausgerechnet dieses Gebet, Herr sei mir Sünder gnädig, dieses Gebet erhört Gott allzu gern. Er erhört es immer, wenn ich das mit aufrichtigem Herzen vortrage. Dazu gibt es ganz viele Verheißungen in der Bibel. Denken wir allein an das bekannte Wort, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1. Kurzum, wenn du gesündigt hast, dann lass dir Mut machen, so zu beten. Und dann bring alle deine anderen Anliegen vor den Herrn. Geschwister, es liegen wirklich große Verheißungen auf dem Gebet eines Gotteskindes, auf dem Gebet eines Jüngers Jesu. Lasst uns darauf vertrauen und dann beten. Zielgerichtet und wohlüberlegt, voller Glauben und Vertrauen als Kinder Gottes. Alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. So wird es euch zuteil werden. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke für dieses große Vorrecht. Danke, dass du uns den Zugang geöffnet hast, direkt zum Herzen unseres Vaters im Himmel. Danke, dass du unser Mittler bist und unsere Gebete selbst vor ihn trägst. Nun mach uns viel Mut, dass wir mit allem, was uns bewegt, zu dir zu kommen. Schenke uns immer wieder auch Glauben. Glauben, dass du wirklich etwas tust, dass die Gebete nicht ungehört verhallen. Wir danken dir, dass du nicht müde bist, darauf zu antworten. Wir bitten dich aber auch für diejenigen Menschen, die den Weg noch nicht zu dir gefunden haben, dass du ihnen das schenkst, dass sie das beten können, Herr, sei mir Sünder gnädig. Weißt, an wem wir da vielleicht denken, auch ganz konkret und persönlich, in unserer eigenen Umgebung. Du weißt um unsere Familien, um unsere Bekannten, wo du uns überall hingestellt hast. Aber auch da, lass uns im Gebet bleiben und glauben, Herr, du kannst auch heute noch Menschen zum lebendigen Glauben rufen. Wir wollen auch heute bitten, wie du es uns aufgetragen hast, für alle, die Verantwortung tragen. Wir bitten dich für die Verantwortungsträger in unserer Kirche, für die Kirchenleitung, für unsere Bischöfin. Wir bitten dich für diejenigen, die in unserem Land Verantwortung tragen. Mach ihnen ihre Aufgabe bewusst und schenk auch immer wieder solche, die nach deinem Wort Verantwortung tragen wollen. Ja, da segne du unser Volk. Wir bitten dich auch heute ganz besonders wieder für alle angefochtenen Geschwister, die irgendwelche Berge vor sich sehen und vielleicht gerade nicht wissen, wie es weitergehen soll. Da gib ihnen doch Mut, Glauben zum Gebet. Hilf uns auch immer wieder, dass wir da füreinander einstehen im Gebet. Wir denken auch heute ganz besonders wieder an alle unsere Kranken und wir wollen glauben, dass du auch da Gebet hörst und eingreifst. Was wir dir persönlich sagen wollen, das sagen wir dir in der Stille. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.